Mit großer Freude und Liebe begrüße Sie alle da. Ich danke dem Herrn, dass ich heute mit Ihnen also hier sein darf, also dass ich beten kann und unseren Herrn loben und preisen. Ich beginne mit einem Gebet. O lieber Heiland Jesus, du bist die Liebe, Liebe und Sehnsucht, Sehnsucht und Erbarmen. Wir bringen vor dich die ganze Welt, uns selber, unsere Familien, unsere Freunde, vor allem aber alle jene Menschen, die noch fern sind von dir. Erbarme dich über uns alle, schaff uns neu deiner österlichen Liebe. Lass keinen Menschen verloren gehen, sondern ziehe in deinem Erbarmen alle an dein liebendes Herz, zum Quell der Barmherzigkeit. Gieße den Strom deiner Barmherzigkeit, den Heiligen Geist der Liebe und des Verzeihens über deine ganze Schöpfung aus. Lass sie in deine österliche Freude zu neuer Hoffnung auferstehen. Weise zurück alle Mächte des Bösen in der Welt und in unseren Herzen. Denn du bist der Sieger, du bist König der Liebe, du das grenzenlose Erbarmen deines und unseres lieben Vaters. Ihn loben und preisen wir durch dich, den auferstandenen Herrn, in der Freude und in der Liebe des Heiligen Geistes. So soll sein. Amen. Amen. Ein Priester erzählte, ein junger Mann kam vor der Heiligen Messe zu mir in die Sakristei und sagte, Pater, es geht mir sehr schlecht. Ich kann nicht mehr einmal stehen bleiben. Meine Mutter wollte mich schon ins Krankenhaus bringen, aber ich wollte vorher noch zu Ihnen in die Kirche. Entschuldigen Sie, aber ich muss mich hinsetzen. Würden Sie bitte kurz für mich beten? Der Priester entgegnete, mein Lieber, in 5 Minuten kommt dein Arzt, denn die Heilige Messe beginnt und er wird dich behandeln. Langsam ging er in den Kirchenraum und setzte sich dort in eine Bank. Nach der Heiligen Messe kam er wieder und zu mir in die Sakristei und sagte, auch weinte, Pater, ist es möglich, dass Gott mich so sehr liebt? Ich kann mein Gefühl während der Heiligen Messe nicht mit Worten beschreiben, aber ich habe mich so wohl gefühlt. Ich spürte eine unglaubliche Wärme und Milde. Liebe. Es war für mich ein derart tiefes Erlebnis, dass ich nur Bäume ausreißen könnte. Dieser junge Mann, der sie darauf beim Gericht gearbeitet hatte, war so ergriffen, dass er beschloss, Priester zu werden und auch in das Priesterseminar eintrat. Bei unserem Heiland Jesus ist wirklich alles möglich. Meine Lieben, wie Sie schon gehört haben, dieser Vortrag lautet so. Die 10 Gebote der biblischen Psychotherapie, Jesus Christus als Psychotherapeut. Die Bibel oder die Heilige Schrift enthält in sich das Wort Gottes, welches sich an die Menschen richtet, mit der Absicht, dass sie den Willen Gottes erkennen und ihn auch vollbringen. Es ist das Wort des Heils und es ruft uns auf zum ewigen Leben. Auch wenn die Bibel in erster Linie die Verkündigung des ewigen Lebens ist, enthält sie ebenfalls auch weise und heilbringende Ratschläge auch für unser irdisches Leben, für unser gutes seelisches und körperliches Wohlbefinden. Die erwähnten weise biblischen Ratschläge aus dem Alten und Neuen Testament sind in diesem Text formuliert als 10 Gebote der biblischen Psychotherapie. Jesus Christus ist vor allem der Heiland und Erlöser der Welt. Und sein Erlösungswerk ist daraufhin ausgerichtet, dem Menschen das ewige Leben und Heil zu schenken. Mittlerweile ist es Tatsache, dass Jesus vielen Menschen in ihren indischen seelischen und körperlichen Nöten geholfen hat. So hat er viele Kranke geheilt und vielen bedrückten Menschen den wahren Seelenfrieden wiedergegeben. So hat er mit seinen Worten und seiner nicht verbalen Kommunikation grundlegende Prinzipien für eine erfolgreiche Psychotherapie festgelegt, die auch heute aktuell sein könnte und sein sollte. Die erwähnten biblischen Ratschläge sowie auch Jesu Art und Weise, wie er mit den Menschen umgegangen ist, lassen sich als Gebote zum Ausdruck bringen, wenn man sie im Leben umsetzt, dann verleihen sie den Menschen den Seelenfrieden und körperliche Gesundheit, was wir alle suchen. Man kann sie in folgende 10 Gebote zusammenfassen. Erstens, lerne dich selbst kennen. Zweitens, nimm dich an. Drittens, lerne dich zu lieben. Viertens, verändere dich, ändere dich. Mit anderen Worten, bekehre dich. Fünftens, lebe in der Wahrheit. Habe ein reines Gewissen und sei wie ein Kind. Glaube an Gott und gib deinem Leben einen Sinn, indem du das Kreuz annimmst. Vergib, damit in dir die Mächte der Liebe frei werden. Sei frei und traue dich, das zeitliche Leben zu verlieren und das ewige Leben zu gewinnen. Und 10. Liebe Gott über alles und deine Nächsten wie dich selbst, und du wirst vor nichts Angst haben müssen. 1. Lerne dich selbst kennen. Ist ein weiser Ratschlag, der mit goldenen Buchstaben über dem Tempeltor in Delphima im alten Griechenland steht. Jede Veränderung zum Besseren, jede erfolgreiche Psychotherapie muss im tatsächlichen Zustand beginnen, von der wahren Wahrheit an, so schmerzlich und schwerwiegend sie auch sein mag. Es gibt nur wenige Menschen, die sich wirklich gut kennen. Hauptsächlich handelt sich es nicht um eine oberflächliche Erkenntnis, durch die wir einen Einblick haben in das, was wir tun und wie wir uns benehmen. Aber die tiefen Wurzeln oder der Grundstein unserer Person, unsere verborgenen, unbewussten Motivationen, die uns zur Tat antreiben, bleiben uns oftmals verborgen und unbekannt. Um uns selber immer besser kennenzulernen, müssen wir uns nicht nur fragen, was ich tue, sondern auch, weshalb ich das tue. Versuchen die verborgenen Motive, die unterdrückten Emotionen, die uns zur Tat antreiben, zu entdecken. Ein hervorragendes Mittel im Prozess des eigenen Kennenlernens besitzen wir in unserer Geistlichkeit und in der gewissen Erforschung. Das ist eine privilegierte Methode eines tieferen Eintritts in die eigene Seele und in der Entdeckung der Ursache, weshalb wir uns so und so benehmen. Es gibt keinen wahren Fortschritt im geistlichen Leben ohne ein tiefes Hineinsinken in das eigene Herz. Wer täglich die Gewissenserforschung übt, hat den großen Vorteil, diese Dummheiten und Sünden, die er unlängst getan hat, nicht mehr zu tun. Jedes Mal, wenn wir unsere Sünden und Unterlassungen bereuen, dann entschließen wir uns gleichzeitig, diese nicht mehr zu tun. Auch wenn wir es wegen der Schwachheit und Verwundhaftheit unserer Natur wieder tun, ist dennoch ein Fortschritt zu erwarten, wenn wir die Gewissenserforschung täglich gebrauchen und oft bekennen, dass wir uns vor der Sünde hüten wollen. Meine Lieben, Jesus ist der beste Psychotherapeut, weil er die menschliche Seele bis auf den Grund kennt. Er hat Einblick in die tiefsten und verborgensten Motive unserer Taten. Er kann uns am meisten helfen, damit wir uns selber besser kennenlernen. Jemanden helfen, sich selbst besser und tiefer kennenzulernen, ist ein Werk der Liebe und Wertschätzung gegenüber einer Person. So hat auch Jesus sein Werk der großen Liebe gegenüber seinen Jüngern Petrus gezeigt, als er ihn mit sich selber konfrontierte, beziehungsweise mit dem anderen, dem inneren Petrus in ihm, der den äußeren Petrus nie gekannt hat. Beim letzten Abendmahl bedeutete Petrus Jesus, dass er bereit ist, vorher zu sterben, als seinen Meister zu verleugnen. Jesus antwortete ihm, wissen wir, Amen, Amen, ich sage dir, noch heute Nacht, ehe den Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Markus 14,30. Es ist offensichtlich, dass Petrus sich selbst nie gut gekannt hat. Er hat aufrichtig seine Bereitschaft erklärt, für Jesus zu sterben. Aber in seinem Herzen war er noch nicht bereit, für Jesus zu leiden und auch zu sterben. Deshalb verleugnete er ihn im Augenblick der Versuchung. Erst als er Jesus verleugnet und angefangen hat zu weinen, da erkannte er seine Schwachheit. Jesus hat ihm daher geholfen, sich selbst besser kennenzulernen, indem er ihm die Wahrheit über ihn selbst bzw. über seine Schwachheit kundgetan hat. Wir sind aufgerufen, uns selbst kennenzulernen. Wir erkennen uns selber in der ganzen Wahrheit. Und diese lautet, dass der Mensch ein Sünder ist, den Gott sehr liebt. Das vergessen wir nie. Wir sind Sünder, aber Gott liebt uns trotzdem. Das ist die erste Wahrheit über uns selber. Wenn wir aufrichtig gegenüber uns selbst sein wollen, dann müssen wir gestehen, dass wir Sünder sind und jeden Tag Sünden und Dummheiten begehen. Manchmal Böses tun wir wegen unserer eigenen Bosheit und manches wegen unserer Beschämlichkeit. Auf jeden Fall hat die Bibel recht, wenn sie sagt, dass es keinen Menschen gibt, der nicht sündigt. Im Korintherbrief steht das. Und dass auch der Gerechte 7-mal am Tag sich versündigt. Aber man muss sofort hinzufügen, dass der Mensch nie zu Sünder, sondern in erster Linie ein geliebtes Kind Gottes ist, ein Sünder, den Gott sehr liebt. Im Psalm 139 ist die Wahrheit ausgedrückt, dass nur Gott den Menschen bis auf den Grund durchforscht. Nur Gott kennt unsere Gedanken von fern. Die Worte dieses Psalms haben die Macht, wenn sie mit Glauben und Vertrauen an Gott Vorsehung gelesen werden, in die Seele des Menschen einen tiefen Frieden und wahre Freude zu bringen. Der Psalm endet mit dem aufrichtigen Hilferuf, den wir oftmals wiederholen sollten, um nicht vom rechten Weg abzukommen, der uns zum Leben führt. Siehe her, ob ich auf dem Weg bin oder dich kränkt, und leite mich auf dem allbewährten Weg. Viele Menschen leben in der Illusion und meinen, ohne Sünde zu sein, nur deshalb, weil sie nicht an die unermessliche Liebe Gottes glauben. Sie können nicht verstehen, dass Gott sie liebt, auch wenn sie Sünder sind, auch wenn sie Gott den Rücken gekehrt haben. Die Wahrheit darüber, dass Gott uns unermesslich liebt, auch dann, wenn wir uns weit von ihm entfernt haben, zeigt uns Jesus am deutlichen, im genialen Beispiel vom verlorenen Sohn, der ein außerweifendes Leben weit weg vom Vater geführt und alles vergeudelt hat, was ihm sein Vater gegeben hat. Aber als er zum Vater zurückkehrte, hat dieser ihm großherzig alles verziehen und befohlen, ein großes Fest zu feiern. Denn dieser Mann war tot und lebt wieder. Er war verloren und wiedergefunden worden. Mit diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn oder barmherzigen Vater, beziehungsweise zeigt uns, wie Gott uns verzeiht, will uns Jesus sagen, dass wir uns nicht fürchten sollen, uns einzugestehen, dass auch wir verlorene Söhne und Töchter sündige Menschen sind und dass uns der himmlische Vater liebt und uns alles vergibt, wenn wir unsere Unterlassungen und Sünden aufrichtig bereuen und zu ihm kommen. Zweitens, nimm dich an. Das zweite Gebet, eine erfolgreiche Psychotherapie beziehungsweise eine erfolgreiche Vorschrift im geistlichen Leben, ruft uns auf, uns selbst annehmen zu können. Denn alles, was zu unserer Person, unserem Charakter gehört und was wir nicht annehmen können oder annehmen wollen, das verdrängen wir bewusst oder unbewusst in unserem Unterbewusstsein. Aber alles, was verdrängt wird, wird zu unserem Schatten und als solcher verwandelt sich in einen Zwang, den man nachher nicht mehr so leicht los wird. Aber es genügt nicht nur, sich selbst kennenzulernen, es ist auch nötig, sich selbst so annehmen zu können, wie man ist, und überzeugt sein, dass es gut ist, dass es mich gibt und dass ich diese Welt bereichere. Das ist eine grundlegende Bedingung, damit der Mensch sich ändern, seine Angst bewältigen kann. Weise ist jener, der sich liebt und annimmt. Ein Feigling ist, wer von sich selbst flieht. Eine bewusst aufgebaute und realistisch gegründete Haltung des Selbstvertrauens ist die beste Antwort auf die Angst jeglicher Art. Damit eine reife Haltung des Selbstvertrauens aufgebaut werden kann, hilft am meisten der Glaube an Gott, der alle seine Geschöpfe liebt und annimmt. Der beste Grund, sich selbst anzunehmen, liegt in der Tatsache und Wahrheit, dass Gott mich als erstes angenommen hat. Wenn Gott selbst mich liebt und annimmt, so wie ich bin, dann gibt es keinen Grund, dass ich mich selbst nicht annehme kann. Eine Person, die glaubt, dass sie von Gott angenommen ist, wird den Mut haben, sie selbst auch anzunehmen. Und wenn sie das noch auf einer tieferen Ebene macht, dann wird sie geschützt sein vor Ängsten, die jene befallen, die von sich selbst fliehen, die sich nicht richtig annehmen. Meine Lieben, Jesus als der beste Psychotherapeut hat das menschliche Bedürfnis gekannt, angenommen zu werden und wie wir sind. In der Begegnung mit Sünden und jenen, die nach der Meinung der Pharisäer nicht angenommen und verstanden hätten sein sollen, verhielt sich Jesus ganz anders. Er nimmt sie an und erweist ihnen sein unendliches Vertrauen und seine Liebe. Dem Zachäus, der beim Volk verhasst war, weil er bei den Römern die Steuern eintrieb, sagt Jesus: Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Ebenso bei der Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war und vor Jesus hingestellt wurde und verurteilt und bis auf den Tod gesteinigt zu werden, sagt Jesus: Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. An mehreren Stellen in der Bibel ist diese grundlegende Wahrheit hervorgehoben, wie Gott alle seine Geschöpfe annimmt und liebt. Jesus, der angeborene Gott, hat in seinen Begegnungen mit Sündern ihnen immer zur Kenntnis gegeben, dass er sie als Sünder annimmt. Das hat es er ausdrücklich gesagt: Ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Wer ein guter Psychotherapeut sein möchte, wer eine Person, die in Not geraten ist, helfen möchte, muss so handeln wie Jesus. Die Persona nehmen, so wie sie ist, und ihr helfen, dass auch sie sich so annehmen kann, wie sie ist. Das ist die grundlegende Bedingung, damit sich die Person verändert und aus ihrer Notlage herauskommt. Drittens, liebe dich. Die Fähigkeit und Bereitschaft, Gott, die anderen und sich selbst zu lieben, ist das Hauptkriterium für eine gute seelische Gesundheit. Je reifer die Person ist, selbstsichtiger und gesünder, umso mehr geht es aus sich selbst und aus ihrem Egoismus heraus und liebt in gerechter Weise sich, Gott und seine Nächsten. Je labiler und unsicherer die Person ist, verletzt durch Lebenseinsetzung, so wie sie sich danach sehnen, ein Objekt fremder Liebe zu sein. Anstatt aus sich selber herauszugehen und andere zu lieben, will sie ein starkes Verlangen haben, geliebt zu werden, dass sich alles nur um sie dreht, dass sie immer ein Zentrum der Aufmerksamkeit und der Liebe anderer steht. Damit eine Person aufrichtig Gott und die anderen lieben kann, muss sie zuerst sich selbst richtig lieben können. Nach den Lehren Jesu Christi ist die Liebe zu sich selbst das Maß, mit welchem man andere lieben soll. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, sagt Jesus. Wenn man über diese Liebe gegenüber sich selbst spricht, dann muss man gut unterscheiden können zwischen authentischer Liebe zu sich selbst oder der narzisstischen Haltung, die jemand einnehmen kann, indem er denkt, dass Narzissmus Liebe gegenüber sich selbst ist. Je mehr sich jemand seiner rühmt und möchte, dass ihn andere bewundern, zeigt er damit, dass er sich elend fühlt und sich nicht annehmen und lieben kann. Meine Lieben, Jesus, der beste Kenner der menschlichen Seele, weiß, dass eine Person erst dann andere Menschen authentisch und eingenützig lieben wird, wenn sie in rechter Weise zuerst sich lieben lernt. Aber um sich einnehmen und lieben zu können, muss er zuerst erfahren, was es heißt, geliebt zu werden. Das Gefühl des Angenommenseins und der Liebe sollte die Person in der Familie erhalten. Das ist sehr wichtig. Ein Kind, das nie genug geliebt worden ist, wird das ganze Leben in seiner Seele ein eingefrorenes Gefühl der Wertlosigkeit, Machtlosigkeit und der Nutzlosigkeit in sich tragen. Mit anderen Worten, es wird in sich das Menschenwertigkeitsgefühl leiden, bilden, das die Person das ganze Leben hindurch belasten wird. Dieses Minderwertigkeitsgefühl kann durch den Glauben an den guten Gott, der alle seine Geschöpfe unermäßig liebt, überwunden werden. Wer im Glauben annimmt, dass er ein Geschöpf Gottes ist, wird sehr leicht den nächsten Schritt wagen können. Das heißt, es wird an die Güte und Liebe Gottes glauben. Wer glaubt, dass Gott ihn liebt, der wird problemlos sich und auch andere lieben können. Die Depression ist eine schwere Krankheit, aber ich möchte lieber sagen, das ist keine Krankheit im ersten Sinne. Bei der die Person sich und andere nicht annehmen und lieben kann, sondern sie beschuldigt sich und hasst im Unterbewusstsein. Das Vertrauen in Gott und seine Liebe ist die beste Medizin gegen Depressionen. Die Liebe ist stärker als alle anderen Arzneimittel. Das Bewusstsein, dass Gott mich liebt, bringt der Seele Freude, vertreibt die Angst und aktiviert die verborgenen Energien, damit ich Gutes tun und andere uneigennützig lieben kann. Es gibt bekannte Fälle, wo einzelne Personen sehr schnell von schweren Krankheiten geheilt wurden, weil sie geglaubt haben, dass Gott sie liebt. Auch wie dieser Junge am Anfang, was sie gesagt haben. Und es gibt noch viele, viele Beispiele dafür. Die eigentliche Wahrheit, die Jesus den Menschen verkünden wollte, ist gerade das, was wir Menschen am meisten brauchen. Die Tatsache und das Bewusstsein, dass Gott uns wirklich, tatsächlich liebt. Diese Wahrheit hat Jesus in seiner Anregung ausgedrückt, dass wir mehr Vertrauen an Gott und seine Verheißungen, Vorschreibungen haben sollen. Seht auch die Vögel des Himmels an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen. Aber himmlischer Vater, ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wie viele von uns denken daran? Mit anderen Worten, wollte uns Jesus mit diesem Gleichnis sagen, seid nicht beunruhigt, denn euer himmlischer Vater liebt euch unermesslich, wie ein guter Vater. Wenn ihr sich so, schon so sehr um die Pflanzen und Tiere kümmert, wie soll er sich nicht noch mehr um euch kümmern, die ihr seine geliebten Kinder seid? Nicht, dass ihr nur von der Liebe des Vaters zu uns gesprochen hat, sondern Jesus hat uns in seiner Bereitschaft für uns sogar den Tod zu erleiden, auf anschauliche Weise diese Liebe gezeigt. Diese Wahrheit hat der heilige Paulus schön ausgedrückt, als er in seinem Brief an die Römer schrieb, wenn Gott für uns ist, wer ist dann gegen uns? Er hat seinen eigenen einzigen Sohn nicht verschont, sondern für ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und er schenkt uns wirklich alles. Das dritte Gebot der erfolgreichen Psychotherapie ist, sich selbst lieben lernen und für immer lieben können, ist im Leben möglich, wenn wir zuerst darauf vertrauen, dass wir von Gott geliebt sind. Denn Mensch ist aus der Liebe Gottes erschaffen. Wir leben nur deshalb, weil Gott uns liebt und weil er uns haben wollte. Schön sagt Jeremia, schon bevor ich dich im Mutterleib erschuf, habe ich an dich gedacht, seit Ewigkeit her. Ich lebe, weil Gott mich liebt und er liebt mich, weil er das so will. Das ist seine Freude. Alles, was Gott tut, tut er aus seiner Überzeugung, dass es das Beste ist und das ist das Beste. Gott ist die absolute Weisheit und deshalb kann nichts weiser und besser sein als das, was Gott tut. Der Gott, an den wir Christen, Katholiken glauben, ist die Liebe selbst. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Die Liebe ist das Höchste und deshalb sind wir Christen einzig für die Liebe und dazu erschaffen, die Liebe als unsere einzige Pflicht durch die ganze Ewigkeit hindurch zu pflegen. Dann machen wir das im Paradies weiter. Und hier auf dieser Erde ist eben dies unsere Aufgabe. Viertens, ändere dich. Mit anderen Worten, bekehre dich. Das Ziel jeder Therapie ist eine Änderung des bestehenden, mehr oder weniger pathologischen oder krankhaften Zustandes, weshalb auch eine entsprechende Therapie unternommen wird. Das Ziel der Predigten von Jesus war die Bekehrung. Nach dem Markus-Evangelium waren Jesu Worte, erste Worte, die er öffentlich verkündete. Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Meine Lieben, in diesen Worten haben wir alles, was wir für unser Leben haben wollen. Also, die Zeit ist erfüllt. Mit Jesus ist die Zeit der Gnade, der Rettung da. Himmelreich ist mit Jesus gekommen. Und Himmelreich ist die Liebe, die Gnade, die Heiligkeit, die Gesundheit. Mal alles, was so positiv und gut ist. Also, dass wir das Reich Gottes erreichen und einmal in das Reich Gottes kommen, also sollen wir uns bekehren und fest daran glauben. Auch das Alte Testament ist überfüllt mit Anregungen auf eine wahre Herzensbekehrung. Der Prophet Joel verkündet den Ruf Gottes zur Bekehrung seinen Zeitgenossen, aber auch allen Menschen, auch jetzt noch, spricht des Herrn, kehrt um zu mir vom ganzen Herzen mit Fasten, Weinen und Klagen. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider, und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Güte. Und es reut ihn, dass ihr das Unheil verhängt hat. Joel 2, 12 bis 13. Sich ändern, beziehungsweise sich bekehren, ist erst dann möglich, nachdem wir uns gut kennengelernt, angenommen und verstanden haben, dass wir uns ändern wollen und ändern müssen. Jesus hat in seinen Predigten das Volk auf eine integrale beziehungsweise eine ganzheitliche Bekehrung aufgerufen. Intellektuell, emotional und instinktmäßig. Die Bekehrung muss zuerst auf der intellektuellen Ebene beginnen. Ich muss einstehen und erkennen, was ich ändern möchte und weshalb ich das möchte. Jede ernsthafte und wirkungsvolle Änderung beginnt in unserem Kopf, in unserem Verstand und geht dann auf die Emotionen und Instinkte über. Weil die frohe Botschaft Jesu Christi den ganzen Menschen beglückt, ist es notwendig, dass die Bekehrung, um welche Jesus bittet, unser ganzes Wesen, unseren Verstand, unser Herz, unsere Emotionen, ja sogar unser instinktmäßiges Leben erfasst. Mit anderen Worten, zuerst wird die rationelle, danach die emotionale und dann auch eine instinktmäßige Bekehrung gefordert. Die rationelle und verstandsmäßige Bekehrung betreffen unseren Verstand. Wir müssen uns zuerst auf der Ebene unseres Verstandes bekehren. Das heißt, wir müssen zuerst anfangen, anders zu denken. Die psychische Struktur des Menschen ist solcher Natur, dass sich jede Änderung zuerst im Kopf abspielt, das heißt in unserer Art, wie wir denken. Denn das, was der Mensch am meisten denkt, worüber er nachdacht, das fließt über ihn in unsere Emotionen, in unser Gefühlsleben, um sich als Gewohnheit auch in unser unwirkliches Leben einzunisten. Deshalb muss auch unsere Bekehrung zuerst in unserem Kopf beginnen, beziehungsweise auf der Ebene unserer Art des Denkens und der Folgerungen. Wenn wir Kinder Gottes sein wollen und die frohe Botschaft Jesu Christi annehmen wollen, dann müssen wir bereit sein, Gottes Gedanken und die Art seines Denkens zu übernehmen. Aber die Bibel gibt uns deutlich zu erkennen, dass Gottes Gedanken nicht unsere Gedanken sind. Wir müssen uns unsere Gedanken entsagen, die den Gedanken Gottes entgegenstehen, damit wir die göttliche Art des Denkens und des Folgens in uns aufnehmen können. Deshalb ist es nötig, viel in der Heiligen Schrift zu lesen, in der wir erkennen, wie Gott denkt und eben welche Entscheidungen er hält. Im 12. Kapitel des Apostelsbriefes an die Römer spricht der heilige Paulus darüber, wie unsere Bekehrung in unserem Verstand, in unserem Kopf beginnen muss. Er sagt wortwörtlich, gleicht euch nicht diese Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist. Römerbrief 12,1-2. Ein vollkommenes Beispiel, eine verständigermäßige Bekehrung hat Jesus in seinem Gleichnis vom verlorenen Sohn gezeigt, und zwar in der Abschnitt, wo der junge Sohn weit weg von zu Hause entfernt, hungrig und elend endlich verstand, dass es weit besser ist, nach Hause zum Vater zurückzukehren, weil dort selbst die Diener besser leben als er hier. Da ging er in sich und sagte, dieses da ging er sich bedeutet, sich auf intellektueller Ebene zu bekehren, etwas einsehen, was man vorher nie gesehen hat, zu neuen Erkenntnissen kommen, welche tief in das Leben eindringen und die Person motivieren, eine neue Lebenshaltung einzunehmen und den richtigen Entscheid zu fällen, was der jüngere Sohn dann auch getan hat. Meine Lieben, die zweite Bekehrung ist die emotionale Bekehrung. Die Emotionen sind unsere inneren Welt, die uns zur Tat antreiben. Die Emotionen sind an und für sich eine starke, aber blinde Kraft. Das bedeutet, dass der Mensch, wenn er nur emotional reagiert, selbstsüchtig und auch egozentrisch wird. Ein Mensch, der nur durch Emotionen bzw. durch seine Gefühle reagiert, wird nur sehen, was für ihn wichtig ist, wo er profitieren kann. Gewöhnlich verbindet man die Emotionen mit dem Herz. So kann man öfters hören, aber auch ein Buch trägt den Titel »Geh, wohin dein Herz dich führt oder leitet«. Diese Welt ist sehr riskant. Man muss sie gut und richtig verstehen. Wir dürfen nicht zulassen, dass uns irgendein Herz führt, sondern nur, also unser Verstand, der im Klang mit dem Willen Gottes steht. Nur ein bekehrtes Herz, das sich zu Gott und seinem Willen bekennt, soll und darf uns durch Leben führen. Das ist wichtig. Die Bekehrung auf emotionaler Ebene geschieht dann, wenn wir von jeder Entscheidung die selbstständigen Interessen ausschalten und uns dazu entschließen, was in sich richtig ist, überall zu allerorts und nicht nur für mich hier und jetzt. Man muss vielen Dingen absterben können, beziehungsweise seinen eigenen unvernünftigen Wünschen entsagen können, um eine emotionale Bekehrung zu erlangen. Das ist sehr schwierig und anspruchsvoll. Eine emotionale Bekehrung erlangen bedeutet nicht, die eigenen Emotionen zu töten. Sie sind unsere Kraft. Nicht nur, dass wir sie nicht töten dürfen, sondern es ist auch nie gut, wenn man seine eigenen Emotionen unterdrückt, weil sie dann durch psychosomatische Krankheiten den ganzen Organismus belasten. Wenn Sie das Herz über die Augen nicht ausweinen kann, dann wird es sich über andere körperliche Organe ausweinen und damit noch mehr die ganze Person belasten. Emotionen sollen veredelt werden, verständlich und kontrolliert sollen sie ausgedrückt werden. Aber dazu benötigt man ein bekehrtes Herz. Ein bekehrtes Herz ist geduldig und voller Liebe. Ein solches Herz hat zarte Gefühle, mit denen sie andere Menschen bereichert. Das Beispiel eines erfolgreichen Aufrufs zu emotionalen Bekehrung hat Jesus im Beispiel der öffentlichen Sünderin gezeigt, dass als sie vor Jesus gebracht wurde, damit auch er sie verurteilt. Aber Jesus nimmt sie so an, wie sie ist. Und zum Schluss sagte, auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Diese Einstellung Jesu gegenüber der öffentlichen Sünderin wird für sie Heil bringen, besonders für ihre Emotionen. Sie erlebte in der Tiefe ihres Inneres eine Erleichterung und eine übergroße Flut an Liebe gegenüber Jesus, die niemals nachließ, sondern immer mehr wuchs bis zu dem Maß, dass sie bereitwillig unter dem Kreuz Christi am Karfreitag auf Golgatha stand. Also diese Liebe Jesus heilt uns total. Zuletzt muss man auch noch die unwirkliche instinktmäßige Bekehrung stattfinden. Das heißt, man muss jene Stufe der Freiheit erlangen, die unsere unwirklichen Kräfte nicht gefährden wird. Erlaubt es, verschieben können, nicht gleich verwirklichen wollen, was wir uns so sehr wünschen, bedeutet ein Übermaß über die eigenen Neigungen zu besitzen. Wirklich frei ist nur, wer kein Opfer seiner eigenen Zwänge und Neigungen ist, sondern frei nach seinem Willen über sie verwalten kann, wobei er sich am Willen Gottes orientiert. Jesus war hier überaus deutlich. Der Mensch muss sich aufrichtig bekehren. Er muss neu geboren werden, um in das Reich Gottes eingehen zu können. Mit einem Wort, einem Satz. Bekehren, sich zu bekehren, heißt, dass wir immer Gott suchen, den Willen Gottes begreifen und danach versuchen zu leben. Also das ist dann unser Beruf sozusagen, unsere Bekehrung für Tag und Nacht. Fünftes, Liebe, lebe in der Wahrheit. Der Mensch ist in großer Gefahr. In eine große Gefahr, dass er von der Wahrheit wegläuft und seinen richtigen Zustand in einer illusionistischen Burg der Lüge und Vorstellung verbringt. Wenn der Mensch von der Wahrheit flieht, dann kann er in eine Krankheit fliehen, meistens in eine psychosomatische Krankheit, danach in eine Neurose, ja sogar eine Psychose. Auch wenn sich die Person dessen nicht bewusst ist, dann beginnt in ihr ein rationeller Mechanismus, der die Macht hat, augenblicklich die Bedenknis, die wegen der Wahrheit entsteht und die uns stets daran erinnert, was gerade ist, an den schmerzhaften und schweren Zustand, den wir nicht annehmen können oder annehmen wollen. Aber man kann nicht weit von der Wahrheit fliehen und so gerät die Person in eine noch größere Not, sie gerät in psychische und psychosomatische Krankheiten. Der Mensch kann mit seinen Worten und mit seinem ganzen Benehmen auch jene Sachen ausrichten, zu denen er nicht mit seinem ganzen Wesen steht. Man kann schauspielen und sich verschiedene Masken aufsetzen, die unser wahres Gesicht überdecken. Aber da Gott den Menschen zur Wahrheit erschaffen hat und nicht zur Lüge, und wenn er mit seinem Munde bzw. mit seinen Worten nicht die Wahrheit sagt, sondern lügt, dann reagiert sein Körper und versucht, die wahre Wahrheit auszudrücken. Bekannt ist die Körpersprache, die nicht lügt, denn sie deckt unsere tiefe Haltung, unser Vertrauen auf. Heute gibt es ausführliche Techniken der Enthüllungen der rechten Wahrheit, welche einige Sprecher mit Worten verbergen wollen. Aber wenn sie ihr eigenes gerade nicht verriet, dann verriet sie ihre Körpersprache. Und wären sie mit ihren Worten bewusst, die echte Wahrheit verbergen oder maskieren, so demaskierte sie ihr Unterbewusstsein durch die Körpersprache. Meine Lieben, jede erfolgreiche Psychotherapie soll der Person helfen, die Masken abzulegen, mit denen sie ihren eigentlichen Zustand ihre Ängste und Bedenkenisse verbirgt. Unangemessene psychologische Schutzmaßnahmen wie Unterdrückung, Projektion, Verleugnung der Wahrheit, Isolation und Aggressivität, mit denen man versucht, die Wahrheit zu verstellen, beziehungsweise den wahren Zustand der Person zu verbergen, müssen in einer erfolgreichen Psychotherapie gelöst werden, damit die betreffende Person anfangen kann, in der Wahrheit zu leben. Durch die Interpretationen und Intervention psychologische versucht der Therapeut, dem Patienten zu helfen, den richtigen Weg der Fortschritt zu finden, aber mit Vermeidung der Befriedigung infantiler Wünsche nach regressiven Transfern in der Endphase der Psychotherapie. Mit anderen Worten, ein erfolgreicher Psychotherapeut muss seinem Klienten, Patienten helfen, unreife psychologische Mechanismen bzw. Masken, unter denen er seine Bedrängnis verbringt, abzulegen, damit er anfangen kann, in der Wahrheit zu leben, um auf längere Sicht hin ein wirklich glücklicher und freier Mensch zu werden. Gott hat den Menschen dazu erschaffen, um in der Wahrheit zu leben, damit er mit seinen Worten, mit seinem Benehmen, mit seiner Seele und seinem Leib die Wahrheit spricht und auf diese Weise ein Abbild Gottes sein kann, der die Wahrheit ist. Aber den Menschen fehlt es schwer, in der Wahrheit zu bleiben. Liebe verbirgt er sich hinter verschiedenen Masken. Der Hauptgrund, warum man sich unbewusste Masken auflegt, ist ein Mangel an innerer Schönheit und Sicherheit der Person. Wer Angst hat, die Wahrheit über sich, über seine Schwächen, Beschwerlichkeit und Fehler sich einzugestehen, der muss sie irgendwie bedecken bzw. von den anderen verbergen. Das tun wir, indem wir uns Masken auflegen, die unser wahres Gesicht verbergen. Wir legen uns auch Masken auf, damit uns die anderen leichter annehmen und lieben, weil wir Angst haben, sie könnten uns zurückweisen, wenn sie uns so kennen würden, wie wir in Wirklichkeit sind. Je unsicherer wir in uns selbst sind, so umso abhängiger sind wir von der Meinung der anderen über uns. Wann immer sich uns so eine Norm und Benehmens ausdrängt oder wir uns vor einem wichtigen Entscheid befinden, dann ereignet sich eine der folgenden drei Sachen. Eine natürliche Annahme, eine öffentliche Empörung oder die Auflage einer Maske. Eine natürliche Annahme der vorgeschlagenen Werte erfolgt dann, wenn sich die Person selbst über die Korrektheit und Erhabenheit der vorgeschlagenen Ideale bewusst überzeugt hat und sie in ihrem Leben bewusst zu verwirklichen wünscht. Wenn die Persönlichkeit jenes, dem der Standard des Benehmens aufgeladen und stärker ist als der Persönlichkeit dessen, der sie ihm auflädt, dann wird er sich öffentlich darüber empören. Wenn ein unangemessener Standard des Benehmens eine Person aufgeladen wird, die unsicher und voller Angst vor einer stärkeren Macht ist, dann geschieht eine äußerliche Übereinstimmung, aber auch eine innerliche, unbewusste Empörung. Diese Person wird die Täuschung, die in ihrem Leben besteht, nur schwer erkennen können, weil sich in ihr eine Wand zwischen der äußerlichen Übereinstimmung und der inneren Unstimmigkeit gestellt hat. Diese Wand oder Maske bildet sich meistens unbewusst und dient als Selbstschutz und Hilfe im Meiden einer öffentlichen Empörung, dessen sich die Person fettet. Ihrem wird uns verschiedene Masken auflegen, täuschen wir in erster Linie uns selbst und nicht Gott. Vor Gott kann sich niemand verbergen. Er erkennt jeden, auch wenn eine noch so komplizierte Maske auf uns liegt. Erinnern wir uns daran, wie Adam und Eva anfingen, sich vor Gott zu verbergen, als sie gesündigt hatten, Erbsünde gemacht haben. Aber da sie vor Gott niemand verbergen kann, wird es am besten sein, dass auch wir, je früher, desto besser, unsere Masken ablegen und anfangen, in der Wahrheit zu leben, die uns zuerst ein wenig schmerzt, aber danach auch befreit. Die Wahrheit macht uns zuerst elend, aber dann befreit sie uns und ermöglicht uns die Verwirklichung einer wahren Würde eines Gotteskindes. In der Bibel finden wir viele Anrufe Gottes, in der Wahrheit zu leben. Im Psalm 119 lesen wir, dass das Wesentliche des Wortes Gottes die Wahrheit ist. Und in den Sprichwörtern heißt es, dass jene Gott gefällig sind, welche die Wahrheit reden. Du, dem Propheten Saraja, lässt uns Gott sagen, sagt untereinander die Wahrheit. Der heilige Paulus spricht oft über die Notwendigkeit, in der Wahrheit zu leben. In Bibel an die Epheser ruft er uns ausdrücklich auf, uns an die Wahrheit zu halten. Den ausdrücklichen Aufruf, in der Wahrheit zu leben, hat Jesus jenen Juden gesagt, die ihm geglaubt haben. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Johannes 8, 32. Die beste Hilfe, wie dein Psychotherapeut oder ein Freund einem Neurotiker geben, wenn es ihm gelingt, ihm zu zeigen, dass er in einer Illusion lebt, und wenn er es wagt, die Wahrheit über sich anzunehmen, denn nur die Wahrheit wird ihn befreien. Die Psychopharmaka erleichtern für Augenblicke die Symptome der Bedenknis und Angst. Aber eine echte Befreiung und Auflösung des Bedenknisses geschieht erst dann, wenn sich die Person dazu entschließt, in der Wahrheit zu leben. Wenn sie sich getraut, aus der körperlichen Burg der Lügen und Illusionen herauszukommen. Für Jesus sagt man, er sei voll Gnade und Wahrheit. Und er selbst sagte über sich, ich bin der einzige Weg, die einzige Wahrheit und das wahre Leben. Und das bleibt so immer. Hab ein reines Gewissen und sei wie ein Kind. Sechstens. Das Schuldgefühl plagt und beruhigt das menschliche Gewissen. Allgemein gesagt, meldet sich das Schuldgefühl dann, wenn der Mensch auf seinem Lebensweg einen falschen Weg betritt. Heidegger würde sagen, dass die Besorgnis die Schuld trägt, weil etwas nicht ist, was hätte sein sollen. Das ist die existenzielle Schuld. Und sie führt den Menschen die Wahrheit ins Bewusstsein oder die Tatsache, dass er nicht authentisch ist, dass er sich nicht in Richtung der Entwicklung aller seiner Fähigkeiten begibt. Ein normaler Mensch kann die inneren moralischen Prinzipien nicht einfach brechen, ohne dabei eine Schuld oder Bedenken zu verspüren. Wenn die Person mit Schuld belastet ist, dann hat sie keinen inneren Frieden. Es zerrisst sie die Bedenken, die ihre Seele plagt, und sehr schnell geht das Ganze auf den Leib über. Das Schuldgefühl steht im Hintergrund viele psychosomatische Erkrankungen. Jemanden, der das Schuldgefühl wegen begangener Sünde plagt, sucht auf verschiedene Art und Weise, sich dieser Last zu entledigen, die sie innerlich fast zerrisst, aber manchmal auch äußerlich manifestieren kann. Shakespeare hat dies sehr schön geschildert, der ein paar Jahrhunderte vor Freud die Psychose am Benehmen der Lady Macbeth erkannt hat, die 9-mal am Tag ihre Hände waschen musste, weil sie an ihren immer Blut sah. Da war kein Blut, das mit Wasser gewaschen werde konnte, sondern ein symbolischer Ausdruck der Schuldgefühle wegen der Ermordung ihres eigenen Mannes. Die Seele versuchte in dramatischer Weise eine Lösung für ihre Schuld zu finden, so dass sie auf das Äußere projizierte im Zeichen des Blutes. Es gibt bekannte Fälle, wo mit Schuldgefühl beladene Personen unbewusst sich selbst Böses angetan haben, verschiedene Unfälle erlebt haben, sich in risikoreiche und lebensgefährliche Taten eingelassen haben, unwissend, dass sie auf diese Weise krampfhaft eine Lösung für ihre Seele suchen und sie im tiefsten Inneren ihrer Seele peinigt. Die Schuld kann man eine gewisse Zeit unterdrücken, aber man kann sie nicht lange so ertragen. Früher oder später wird sie die Seele belasten und später auch den Leib. Carl Gustav Jung, der Sohn eines protestantischen Pastors, war überzeugt, dass die Katholiken weniger an seelischen Krankheiten erkranken, weil sie das Sakrament der Beichte haben. Und Gott befreit sie davon, wo sie sie von aufgeladener Schuld befreien können. Hier muss man zwischen neurotischen und authentischer Schuld unterscheiden. Das neurotische Schuldgefühl ist im Grunde genommen unbewusst und oftmals fühlt man es vor einem Vergehen. Es meldet sich auch etwas Obsessives, voller Bedrängnis, Zwang, Regressives und Destruktives. Die Reue ist hier das Ziel für sich selbst. In diesem Fall ist die Person besorgt, nicht für das Verlangen oder Vergehen des moralischen Gesetzes, sondern für die Verletzung des eigenen Narzissmus. Dem Neurotiker gelingt es nicht, sich selbst zu verzeihen, sondern er zerfrisst sich auch danach, wenn Gott und die anderen ihm schon vergeben haben. Dieses obsessive Schuldgefühl sieht nur scheinbar wie ein moralisches Problem aus, aber in Wirklichkeit ist es eine psychologische Reaktion des eigenen enttäuschten Wunsches eines vollkommenen und absoluten Ideals, das es dir mit eigenen Kräften erreichen will, als auch einem Zwang der Selbstbestrafung. Ein authentisches und gesundes Schuldgefühl liegt im Bewusstsein, dass bewusst und frei moralischen Prinzipien übertreten wurden und so ein Durcheinander im Menschen entsteht, eine eigenartige Disharmonie zwischen dem idealen und realen Ich, beziehungsweise zwischen dem, was eine Person sein sollte und dem, was sie wirklich ist. Die Person nimmt die Wahrheit über sich selbst als sein sinnhaftes Wesen an und sehnt sich durch einen spontanen Prozess der Selbstkritik nach einer Versöhnung mit sich selbst, Gott und den Mitmenschen. Eine solche Haltung gegenüber der Schuld ist nicht pathologisch regressiv, sondern frei und kreativ. Ein neurotisches Schuldgefühl manifestiert sich durch ein neurotisches Benehmen und psychosomatische Krankheiten, während sich ein authentisches Schuldgefühl durch das menschliche Gewissen bzw. das moralische Bewusstsein der Person manifestiert. Das Gewissen ruft die Person auf, den Plan, den Gott mit ihr hat, zu verwirklichen. Das Gewissen ist der verborgene Punkt und das Heiligtum des Menschen, wo er allein mit Gott wohnt, wo dessen Stimme in seinem Innern ertönt. Wenn sie so uns verhalten, dann vermeiden wir viele Krankheiten und wir können glücklich sein. Es ist wirklich wichtig, zu glauben an Gott und geben wir ihm alles unser eigenes Leben. Das Leben des Menschen auf Erden ist ein Kampf, sagt der weise und leidgeplante, geplagte Job. Den größten Kampf muss der Mensch mit sich selbst austragen, mit seinen Zweifeln und Bedrängnissen, seinen ungezähmten Leidenschaften und ungezogenen Emotionen, seinen Begierden und seinen Illusionen. Um diesen Kampf und dem ganzen Leben einen Sinn geben zu können, hilft uns am meisten der Glaube. Der Glaube ist eine Macht, die diese Welt besiegt, sagt der heilige Apostel Johannes. Der wahre Glaube öffnet den Menschen unbegrenzte Möglichkeiten, wenn er seine Hoffnung in den allmächtigen und guten Gott legt. Alles kann, wer glaubt, sagt Jesus. Und das bleibt immer. Die Kraft des Glaubens übersteigt die Macht der Suggestion und Autosuggestion, weil sich im Macht des Glaubens alle menschlichen Fähigkeiten aktivieren. Sein Verstand und das Herz, die Gedanken und Emotionen, so dass der ganze Mensch glaubt. Es stimmt dann, dass das sehr schwer zu erreichen ist, weil in uns bewusstes und noch öfters unbewusste Glaubensblockaden stecken. Es gibt den Zweifel, der versucht, die Kraft des Glaubens zu vernichten. In erster Linie muss man an Gott glauben, an seine Existenz, seine Liebe und seine Güte. Aber das reicht noch nicht aus. Man muss ebenfalls auf Gott vertrauen. Das heißt, annehmen, dass es besser und korrekter ist, ein Leben zu führen, wie Gott von uns erwartet. Weil Jesus für uns sein Leben hingegeben hat, wir sind auch aufgeladen, dass wir auch unser Leben ihm also übergeben und dass wir auch mit ihm rechnen. Verzeihen wir, weil damit die Macht der Liebe in uns frei wird. Wer nicht jemandem verzeihen kann, kann er nicht gesund werden. Und viele Krankheiten hängen davon ab, dass jemand zum Beispiel jemanden nicht verzeihen kann. Er sieht manche Fälle, wo die Menschen also die böse Krankheiten hatten, unheilbare, und wenn sie diese Gabe der Verzeihung erfahren haben, mit dem Herzen, mit der Liebe, verzeihen konnten, also sind sie gewusst geworden. Das ist also Wirklichkeit. Sei frei, getraue dich, das zeitige Leben zu verlieren, um das ewige zu gewinnen. Das ist also uns klar, brauche ich nicht das zu erklären. Und Gott zu lieben, unseren Nächsten zu lieben, ist für uns Aufgabe auf dieser Erde. Also, wenn wir das tun und immer in der Liebe wachsen können, dann können wir glücklich sein und sicher sein, wir kommen einmal ins Paradies. Und dafür leben wir hier. Und deswegen diese 10 Gebote und unser Psychotherapeut Jesus hilft uns. Zum Schluss stellen wir uns die wichtige Frage. Und zwar, wie kann man eine solche Liebe besitzen, von der der heilige Paulus spricht? Kann man der Mensch so etwas? Derselbe Paulus bezeugt, dass das möglich ist, aber unter dessen Bedingungen. Es braucht ein Herz, das reumütig über seine eigenen Sünden ist und einen starken Glauben hat. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und der Heilige Geist wird nach dem Maß der Größe des Glaubens und der Reinheit des Herzens vergeben. Ein reines Herz und ein starker Glaube ziehen den Heiligen Geist an, der dann die göttliche Liebe in unsere Herzen eingießt. Nur so kann man eine großherzige Liebe haben, die niemals aufhört. Der heilige Apostel Johannes sagt, dass die authentische Liebe jede Angst besiegt und so auch die Angst vor dem Tod, den Furcht gibt es in der Liebe nicht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Und am Schluss sage ich, Jesus Christus, der Sohn Gottes, wahrer Mensch und wahrer Gott, ist Mensch geworden, ist für uns das Heil der Welt, unsere Rettung. Er ist in die Welt gekommen, um den Menschen die vollkommene Wahrheit über Gott und den Menschen zu verkünden. Mit seinem Tod am Kreuze hat er die Menschen mit Gott versöhnt, und zwar jeden Menschen, und ist mit seinem Auferstehung in die Herrlichkeit des himmlischen Vaters aufgefahren, wo er allen einen Platz bereitet hat, die an ihn glauben und die ihm auf seinem Weg folgen. Zur Zeit seines irdischen Lebens heilte er die Menschen von verschiedenen Krankheiten, auch wenn das Ziel seiner Menschwerdung nicht darin lag, die Menschen von den Krankheiten zu heilen und vollkommen ihre Leiden aus ihrem Leben zu verbannen. Auch ist er nicht gekommen, um eine erfolgreiche Psychotherapie neurotischer, psychosomatischer Patienten durchzuführen. Auch wenn er mit seinem Wirken, seinen Worten und Gesten den Menschen Frieden gebracht und die Bedrängnis und Angst vertrieben hat. Mit anderen Worten, Jesus wusste genau, dass der Mensch ein Werk Gottes ist und dass der ganze Mensch gerettet werden muss. Deshalb berühren seine Worte und seine Taten den ganzen Menschen, seinen Leib, seine Seele und den Geist. Mit seiner Lehre und seiner Gnade will Jesus den Menschen das Leben verschönern und verbessern, schon hier auf dieser Welt. Deshalb sind seine Ratschläge und seine Gebote die besten Beispiele für eine erfolgreiche Psychotherapie, die den Menschen von infantilen Illusionen befreien und ihn in den Kampf des alltäglichen Lebens stellen möchte, in welchem er siegen kann und siegen soll, um schon hier auf Erde wirklich glücklich werden zu können. Jesu Psychotherapie lehrt und ermutigt uns zuerst, uns selbst zu besiegen, uns selbst abzusterben, um als neue, vollkommene Gotteskinder das wahre Glück und ein Leben in Fülle des Friedens und der Freude Gottes nicht nur in der Ewigkeit, sondern auch hier in diesem Tal der Tränen zu genießen. Danke unserem Heiland und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.